Hallo und herzlich willkommen in der Liebubble. Wie schön, dass du mit dabei bist. Heute gibt es eine Sammlung wunderschöner Buben- und Mädelgeschichte, und zwar von Sophie Klörs. Da wir in der letzten Zeit relativ viele dieser Geschichten gehabt haben, wollte ich gerne wissen, ob ihr auch in Zukunft gerne diese Sorte Geschichte hören wollt oder ob ihr sagt, nee, mach im Herbst und im Winter lieber solche Sachen wie Halloween-Geschichten für den Oktober oder richtig schöne lange Märchen für den November und Dezember. Ich bin gespannt auf eure Meinung und wünsche euch auf jeden Fall mit der heutigen Sammlung nochmal ganz viel Spaß. Tschüss! Fischerkinder. Wo das kleine Dörfchen mit seinen strohgedeckten Häusern an der See liegt, wohnt ein Fischer mit seiner Frau. Die sind alle Tage vergnügt, denn sie haben ein nettes Häuschen, ein schönes Boot, mit dem der Vater zum Fischen fährt, und als Bestes ein paar frohe, gesunde Kinder. Der Hans ist ein stämmiger Bengel von 6 Jahren. Und seine Schwester, die 9-jährige Annelies, hat oft beim Spielen ihre liebe Not mit ihm. Heute sind sie am Nachmittag zwischen die Dünen gegangen. Das sind die hohen, weißen Sandberge an der See. Die sind so warm von der Sonne, dass man im Sande liegt, wie in einem weichen Bett. Zwischen den Sandhügeln wächst langes Gras mit breiten, harten Blättern. Davon pflückt Annelies und beginnt, ein Körbchen daraus zu flechten. Das wird dem wilden Hans langweilig.
»Annelies«, ruft er, »ich fahr Rutschbahn.«
1, 2, 3 ist er droben auf der Düne, setzt sich auf das blaue Leinenhöschen, schreit
»Hurra!«
und saust hinunter in die Tiefe. Das geht mal fein. Der weiße Sand wirbelt in Wolken auf und fegt hinter dem Hansel her. Der lacht über das ganze Gesicht, wie er unten ankommt, und ohne sich aufzuhalten, krabbelt er gleich wieder zur Höhe empor. So geht das lustige Spiel eine ganze Weile. Plötzlich, als er wieder oben steht, ruft er,
»Annelies, der Vater und Nachbar Brathering kommen nach Hause.«
Da wirft Annelies das halbfertige Körbchen hin und klettert ihm nach. Sie muss sich die Augen mit der Hand schirmen, denn die Sonne ist im Sinken und blendet tüchtig. Aber der Hansel mit seinen scharfen Augen hat recht gesehen. Ein Fischerboot mit 2 Männern nähert sich dem Dorfe, und das Boot kennen die Kinder. Darin sind sie selbst schon manches Mal mit dem Vater hinausgefahren. Sie laufen, so schnell die Beine sie tragen, hinunter zum Strand. Annelies hat die längeren Beine, aber der Hansel ist doch eher unten. Eben legt das Boot am Stege an, der weit in die See hinausgebaut ist.
»Vater«, schreit der Hansel schon im Laufen, »hast du tüchtig was gefangen?«
Der Vater lacht und nickt ihm zu.
»Das ganze Boot voll, Junge, sonst wären wir nicht schon nach Hause gekommen.«
»Och«,
sagt der kleine Junge und guckt vergnügt in das Boot.
»Oh, das sind aber viele Fische. Schollen und Dorsch und Schellfische. Och, was ein Haufen.«
»Annelies«, sagt der Vater zu seinem kleinen Mädchen, das nun auch herangekommen ist,
»lauf und sag der Mutter Bescheid, dass sie die Körbe bringt.«
Und Annelies läuft, und die Mutter kommt mit großen Weidenkörben, da werden die Fische hineingetan und in das Haus getragen. Am anderen Morgen in aller Frühe kommt der Händler aus der Stadt und fährt das Sägetier auf den Markt. Die Kinder helfen tapfer mit Schleppen. Und als alle Fische aus dem Boot sind, bleiben sie noch ein wenig auf dem Steg, schauen in das Abendrot und schwatzen.
»Wenn ich groß bin«, sagt der Junge, »dann werd ich Kapitän. Dann fahr ich mit einem Schiff, das ist so groß wie ein Haus und die Masten sind so hoch wie ein Kirchturm. Und dann segel ich nach Amerika, wo die wilden Menschen wohnen und die Menschenfresser. Hoch, das wird mal fein.«
»Was wird fein?«, fragt die Schwester. »Wenn sie dich da auffressen?«
»Auffressen?«, schreit der Hansel. »Meinst du, ich bin so dumm und lass mich fressen? Nee, du, ich hab große Kanonen auf meinem Schiff, da schieß ich mit. Sollst mal hören, wie das ballert. Die Menschenfresser kriegen gleich solche Angst, dass sie alle davonrennen. Und dann werd ich König, und dann hol ich dich, und dann kannst du meinetwegen Königin sein.
Während er plappert, ist er vom Steg in das große Boot gestiegen, sitzt auf der Bank und freut sich, wie die Wellen das Boot wiegen. Auf und ab geht es wie auf einer Schaukel.
»Komm rein, Annelies«, bittet er, »das geht heut mal fein.«
Die lässt sich nicht lange nötigen und klettert ihm nach. Ja, wirklich, es ist wie in einer Schaukel. Die Wellen sind nicht hoch, sie gehen ganz sachte, so wie Annelies das gerne hat. Und so sitzt sie, träumt, schaut in die Ferne, wo so schöne purpurrote Wolken ziehen, und singt leise vor sich hin. Dabei achtet sie nicht auf den Hansel, der im Boot herumklettert. Jetzt wühlt er zwischen den Netzen, jetzt spielt er mit dem Strick, der das Boot am Steg festhält, zieht an dem Knoten, reißt und zerrt und schaut dazwischen verstohlen nach der Schwester, ob die auch auf ihn achtet. Aber Annelies denkt an nichts Böses. Hätte sie nur lieber, statt zu träumen, dem kleinen Schlingel auf die Finger gesehen. Dem glüht das Gesichtchen ordentlich vor Eifer, und endlich gelingt es ihm. Der Knoten löst sich, das Tau gleitet von dem Pfahl, um den es geschlungen war, und das Boot kommt los vom Steg. Und noch immer merkt die Annelies nichts. Dem Hansel funkeln ordentlich die Augen. Er schleicht sich an die Schwester heran, fällt ihr plötzlich von hinten um den Hals und jauchzt,
»Nun fahren wir spazieren!«
Das Mädchen fährt zusammen, sieht sich um und schreit ganz erschrocken auf. Zwischen dem Boot und dem Steg ist ein Raum, der schon viele Meter breit ist. Da kann kein Mensch mehr hinüberspringen, und das Wasser ist so tief, dass sie auch nicht hindurchwarten können.
»Och, Hansi, Hansi«, klagt Annelies, »was hast du gemacht? Wie sollen wir nun wieder an das Land kommen? Wir müssen gewiss ertrinken, wenn der Vater uns nicht bald holt.«
»Na, er wird uns schon holen«,
tröstet der Hansel, dem bei dem Jammer der Schwester selbst auch ganz ungemütlich zu Sinn wird.
»Pass auf, er kommt gleich hinter uns her, und dann lacht er und sagt zu mir, was sind denn das wieder für Dummheiten? Und dann nimmt er mich an den Ohren, aber das tut nicht sehr weh.«
Annelies lässt ihre Blicke über den weiten weißen Strand gehen. Da ist kein Mensch zu sehen und kein Boot, denn die Fischer sind bei dem schönen Wetter alle mit ihren Booten draußen zum Fang. Und die Frauen sind in den Häusern und bereiten das Abendbrot vor. Nicht einmal Kinder sind da. Helfen könnten die freilich nicht, aber sie könnten doch um Hilfe rufen. Kaum hat sie das gedacht, schreit die Kleine auch schon aus Leibeskräften,
»Vater, Mutter, Vater, Mutter, kommt uns doch zu Hilfe!«
Ach, solch ein kleines Kinderstimmchen, das verhallt in dem weiten Raum. Und dazu steht der Wind vom Lande und trägt den Schall in die See. Aber doch, drüben aus dem Häuschen tritt jemand, legt die Hand über die Augen und schaut hinaus nach dem Stege. Das ist die Mutter, die will ihre Kinderchen zum Abendessen rufen. Nirgends ist etwas von ihnen zu sehen, und sie geht weiter an den Strand und denkt, die sitzen wohl im Boot, aber wo ist das Boot? Wie sie spät, bemerkt sie es weit draußen auf der See, und jetzt klingt ein Ton herüber ganz schwach, aber Mutterohren sind scharf. Oh weh, das ist Hansels Stimme in höchster Angst.
»Mutter! Mutter!«
»Herrgott, was für ein Schreck!«
»Mann, Mann!« ruft die Mutter. »Die Kinder sind abgetrieben mit dem Boot. Was machen wir nur? Was machen wir nur?«
Nun kommt auch der Vater vor das Haus. Er schreckt nicht weniger wie die Mutter.
»Ich muss ihnen nachsegeln«, sagt er. »Sie haben ja zum Glück kein Segel im Boot, da kommen sie langsamer vorwärts.«
»Aber womit willst du ihnen nach?« fragt seine Frau. »Sie sind ja alle mit ihren Booten draußen, kein Fischerboot ist am Strande.«
»Ich lauf zum Nachbardorf«, sagt der Vater. »Da mögen wohl Boote sein.«
Und damit nimmt er die Beine in die Hand und rennt, was er nur kann.
Dabei denkt er immer, wenn sie nur stillsitzen, dass keins über Bord fällt. Die See ist ja ruhig, der Wind weht nicht arg. Wenn wir nur bald hinter ihnen herkommen, mögen wir sie wohl noch erreichen.
Und endlich ist er im Nachbardorf. Und da sind auch Boote am Strand, und zwei Fischer, wie sie von seinem Unglück hören, sagen gleich,
»Wir fahren mit, wir helfen dir suchen, Peter Tim. Sei nur ohne Sorge, der liebe Gott wird deine Kinderchen schon beschirmen.«
Endlich sind sie im Boot und fahren hinaus in die See. Aber nun ist die Sonne ganz versunken, es wird mit jedem Augenblick dunkler. Und von dem Fahrzeug mit den kleinen Reisenden ist nichts mehr zu erblicken. 3 Stunden fahren sie draußen herum, rufen und suchen, und dann sagen die beiden fremden Fischer,
»Wir müssen umkehren, Peter Tim, in dieser Dunkelheit finden wir sie nicht.«
Das ist eine böse Heimkehr für den armen Vater. Wie er nach Hause kommt und seine Frau weint so bitterlich, da laufen ihm auch die hellen Tränen über das Gesicht. Aber dann bezwingt er sich und sagt,
»Sei nur nicht ganz verzagt, liebe Frau. Morgen, so wie es hell wird, fahre ich mit dem Brathering wieder hinaus, und dann werden wir sie schon heimbringen.«
Und wie ist es inzwischen den Kindern ergangen? Als das Boot weiter und weiter vom Lande abtreibt, wird es dem Hansel himmelangst. So hat er sich die Sache nicht gedacht.
Ach, er weiß wohl überhaupt nicht mehr, was er sich eigentlich gedacht hat, als er das Tau vom Pfahl löste.
Er fängt bitterlich an zu schluchzen und zu weinen, und die kleine Annelies, der selbst angstvoll genug zumute ist, muss ihre Angst verbergen und suchen, das Brüderchen zu trösten. Sie zieht den kleinen Sünder dicht an sich und streichelt sein tränennasses Gesichtchen.
»Sei nur ruhig, Hansel, sei nur ruhig. Sieh mal, die Mutter hat das gesehen, dass wir mit dem Boot mitten auf dem Wasser waren. Nun ruft sie den Vater, und der Vater leiht sich schnell ein anderes Boot und segelt uns nach und holt uns wieder, und dann ist alles gut. Du hast es doch erst selbst gesagt, so würde es werden.«
»Aber wenn er uns nicht findet?«
fragt der Kleine.
»Ach, er findet uns schon. Vater ist ja schrecklich klug, sitzt nur ganz still.«
Der Hansi sitzt ganz stille und lehnt den Kopf an Schwesterchens Brust. Aber nach einem Weilchen fängt er kläglich wieder an.
»Ich bin so schrecklich hungrig, und der Vater macht so lange.«
»Wir wollen eins singen«, sagt die Schwester, »dann merkt man den Hunger nicht so.«
Also stimmen sie wieder an.
»Kuckuck, kuckuck«, ruft's aus dem Wald.
Aber schon beim zweiten Vers klagt der Kleine wieder.
»Singen mag ich nicht mehr, ich bin so müde. Ach, Annelies, ich möchte schlafen.«
»Ja, Hansel, wir wollen schlafen, das ist doch das Allerbeste, da wird uns die Zeit nicht so lang, und wenn wir aufwachen, ist der Vater da.«
Hinten im Boot liegen Netze und ein altes Stück Segeltuch, daneben der dicke Mantel, den der Vater bei unruhigem Wetter draußen auf der See zu tragen pflegt. Sehr geflickt ist der Mantel, aber was schadet das? Er ist noch schön warm und kann herrlich als Decke dienen. Annelies klettert über die Bank nach hinten und macht aus Netzen und Segeltuch ein Lager zurecht.
»So, Hansi, nun komm, nun wollen wir uns hinlegen, ja?«
»Och, das ist gar nicht schön weich. Mein Bettchen ist viel weicher«,
klagt er.
»Ich nehme dich in den Arm«, redet sie ihm zu. »Siehst du, so, nun liegst du gut.«
Er knurrt zufrieden, Rekelt sich noch ein wenig hin und her und liegt dann ganz still. Die Schwester aber faltet die Händchen und spricht mit frommer Stimme ihr Abendgebet, wie sie es daheim tut.
»Mein Gott, ich will nun schlafen gehen. Lass 14 Englein um mich stehen.«
Als sie das Amen sagt, atmet der Hansel schon ganz tief. Er ist richtig feste eingeschlafen. Annelies liegt noch ein Weilchen und schaut in die Höhe zum dunklen Nachthimmel, an dem die ersten goldenen Sternchen aufblitzen, und denkt an Vater und Mutter und denkt, wie schön leise die Wellen das Schifflein wiegen, immer auf und ab, auf und ab. Und von all dem sachten Wiegen wird ihr so schläfrig zu Sinn, sie gähnt noch einmal, zweimal, das Köpfchen fällt ihr auf die Seite, und da schläft auch sie. Und alles ist so still umher, kein Wind rührt sich mehr, die Wellen legen sich auch zur Ruhe. Die ganze Welt schläft. Nur droben am Himmel wandern die lichten Sternlein, und nach einem Weilchen kommt auch der Mond über das Wasser empor und geht als treuer Hirte mit seinen Schäfchen. Und die Kinder schlafen und schlafen. Aber die Eltern daheim können keinen Schlaf finden in ihrer Sorge, und wie es zu dämmern beginnt, da ist der Vater schon wieder vor der Tür und klopft beim Nachbar Brathering an, und der ist ebenso schnell fertig, und nun schieben sie ein Boot in See und spannen das Segel auf und nehmen auch noch die Ruder zur Hand, damit es schneller gehen soll. Und so fahren sie hinaus auf die See. Sie fahren und fahren und schauen eifrig aus, ob denn kein Boot sichtbar ist, und dazwischen rufen sie mit aller Macht, »Anneliese! Hansel!« Aber nichts ist zu hören und zu sehen, und dem armen Vater wird das Herz immer schwerer. Nun geht die Sonne auf, das ganze Meer funkelt und leuchtet im Morgenrot, es ist so schön, wie man es gar nicht sagen kann. Doch die beiden Männer sehen nicht nach dem Morgenrot, die spähen immer nur nach dem verlorenen Boot, und jetzt, jetzt, da sehen sie in der Ferne etwas Dunkles auf dem Wasser treiben, das schwankt leise auf und ab, und das könnte wohl ein Boot sein. Nun rudern sie aber. Immer näher kommt das Dunkle. Ja, es ist wirklich ein Boot, aber es scheint kein Mensch darin zu sein. Niemand ist zu sehen. Und Peter Timm wird ganz blass vor Angst. »Anneliese«, ruft er, »Hansel!« Aber es kommt keine Antwort. Und da rudert er nah an das Boot heran, das sich leicht auf den Wellen wiegt, und späht hoch aufgerichtet hinüber. Und als er Anneliese und Hansel so friedlich schlafen sieht, da ruft er aus dankerfülltem Herzen, »Meine lieben, lieben Kinder!« In dem Boote wie in ihrem Bettchen liegen zwei kleine Gestalten auf Netzen und Segeln und schlafen ganz fest. Der Vater streckt die Hand aus, fasst das Boot am Rande und zieht es ganz dicht heran. Beide Männer spähen hinein, der Vater kann kein Wort sagen. Die hellen Tränen laufen ihm über das Gesicht. Er weint vor Freude. Dann beugt er sich hinüber und hebt erst den Hansel und dann das Töchterchen zu sich in das Boot. Der Junge wacht gar nicht auf, er knurrt nur ein wenig, als er so aufgehoben und umgebettet wird. Aber das Mädchen macht seine großen blauen Augen auf und schaut erstaunt um sich. Es weiß zuerst gar nicht, wie es eigentlich dahin kommt. Die Glieder sind auch so schwer und steif. Das kommt vom Schlaf auf dem harten Bootsplanken. Aber wie es sich nun dehnt und streckt, da fällt ihm alles wieder ein. Und glückselig schlingt es die Arme um Vaters Hals und küsst zärtlich sein Gesicht. »Mein klein Mädel«, flüstert Peter Timm, »hast du dich auch sehr gegraut, so ganz allein auf dem dunklen Meer?« Aber sie lächelt ihn an. »Ach nein, Väterchen, das war gar nicht so schlimm. Ich hab doch gebetet, und da hat der liebe Gott seine Engelein geschickt. Die haben uns die ganze Nacht bewacht.« »Du liebes Kind«, sagt der Vater, »mein liebes, gutes Kind.« Und er drückt sie zärtlich an sich. Inzwischen hat Nachbar Brathering das Boot, in dem die Kinder gewesen, hinten an dem eigenen befestigt, und sie fahren heimwärts. Die Mutter steht am Strande und schaut ihnen entgegen. Sie sieht, wie ihr Mann mit einem Tuche winkt. Das sieht so fröhlich aus, dass sie denkt, »Gott sei Dank, er hat sie gefunden!« Und dann steht auf der Bootsbank ein Kind im blauen Kleidchen mit blonden, wehenden Locken. Das ist ihr Töchterchen. Und das Kind winkt und ruft, und jetzt versteht sie die Worte, »Uns geht es gut, Hansel schläft!« Endlich ist das Boot am Steg. Da warten schon viele Nachbarn mit Frauen und Kindern und wollen die kleinen Reisenden sehen, die allein eine ganze Nacht auf dem großen Meer gewesen sind. Und die Mutter kann kaum ihre Tochter in die Arme nehmen. Denn von allen Seiten strecken sich Hände aus und wollen die Kinderhand fassen und drücken. Es ist ein Leben und ein Sprechen, wie es der stille Steg noch nie vernommen hat. Darüber wird endlich auch der Hansl wach. Wie der Vater ihn aus dem Boot nimmt und der Mutter in die Arme legt, reißt er die verschlafenen Augen auf, gähnt so recht herzhaft und sagt,
»Na, Vater, du hättest auch ein bisschen eher kommen können. Wir waren schon beinahe bis Amerika gefahren.«
Sie lachen ihn aus, aber daraus macht er sich nichts. Er hat andere Gedanken. Heimlich flüstert er der Mutter in das Ohr,
»Och was, ich bin schrecklich hungrig.«
Da trägt sie den kleinen Schlingel schnell ins Haus, wo die warme Morgenmilch schon auf dem Herde steht. Und da wurde dem Amerikafahrer wieder wohl zumut. Peterchens Tagewerk. Eigentlich hieß der kleine lustige Junge mit dem blonden Krauskopf und dem Stupsnäschen Karl August. Aber kein Mensch nannte ihn so. Vater, Mutter, Brüder und Schwestern riefen Peterchen. Der Vater hatte es angefangen, als der kleine Mann noch in der Wiege lag, und nun war es so geblieben. Peterchen war ein sehr tätiges Kind, ein Kind, das mit Ausdauer durchsetzte, was es sich einmal vorgenommen. Das hatte es schon bewiesen, als es 8 Monate alt war. Da hatte ihm die Mutter die ersten Schüchen an die winzigen Füße gezogen, Schüchen von allerfeinstem Handschuhleder. Peter besah sich diesen neuen Schmuck erstaunt, hob den Fuß bedächtig an den Mund und lutschte auf dem Leder. Aber sein Gesicht verzog sich, die Sache traf nicht seinen Geschmack. Warum aber etwas an den Füßen dulden, was man nicht in den Mund nehmen möchte? Bisher hatte er immer so herrlich an seinem rosigen Zeh gelutscht, an den konnte er nun nicht mehr kommen. Also musste dieses närrische Futteral entfernt werden, und Peterchen begab sich mit Eifer und Umsicht an die Arbeit. Aber die Sache war nicht so einfach. Er zog und zerrte, kugelte im Wagen von einer Seite auf die andere, purzelte auf den Rücken, arbeitete sich mühsam wieder hoch, rutschte auf die Nase, aber aufgeben, das tat er sein Bemühen nicht. Und endlich hielt er den Schuh in der Hand, sah ihn tiefsinnig an und warf ihn aus dem Wagen. So, nun der zweite. Es dauerte lange, aber es gelang. Jetzt noch die Strümpfe. Darin hatte Peterchen bereits Übung. Als die Mutter ins Zimmer kam, lagen Strümpfe und Schuhe friedlich miteinander am Boden.
»Nein, nein«, sagte die Mama, »so darf's das Peterchen nicht machen.«
Und sie zog ihm das Fußzeug wieder an die dicken Beine. Peterchen, als braves Kind, schrie nicht und strampelte nicht, aber so wie die Mutter ihr Werk vollendet hatte, begann er auch das Seine von neuem, und es dauerte dieses Mal schon nicht so lange. Da flog erst der eine und dann der andere Schuh über den Wagenrand. Jetzt machte die Mutter ein ernstes Gesicht.
»Peterchen darf nicht die Schuhe ausziehen. Peterchen bekommt kalte Beinchen. Nein, nein!«
Sie drohte mit dem Finger.
»Nicht wieder tun, sonst gibt Mama Patsch, Patsch!«
Peterchen war ein ungeheuer kluges Kind. Er sah die Mutter so ernst und verständig an, als hätte er jedes Wort verstanden und sei ernstlich bereit, sich danach zu richten. Also wurden ihm die Schuhe zum dritten Mal angezogen, und Mama drohte noch einmal mit dem Finger.
»Nein, nein!«
»Nein, nein«,
machte Peterchen ebenso, sah Mutter groß an und begann an den Schuhen zu zerren. Jetzt wurde die unnütze kleine Hand festgehalten und bekam einen ermahnenden Klaps. Peterchen bestarr sich erstaunt seiner Hand, klappte auch darauf und zerrte von Neuem.
»Aber Peterchen«, rief die Mutter, »du musst es nun begreifen, du bist doch sonst nicht so dumm.«
und sie hielt wieder die Finger fest. Und dieses Mal gab es zwei Klapse, und die waren zu fühlen. Der Junge verzog keine Miene. Nur die Hand sah wieder sehr nachdenklich an. Dann seufzte er tief auf, und wupp, da flog der erste Schuh wieder aus dem Wagen. Es war nichts mit ihm anzufangen. Er hatte sich vorgenommen, keine Schuhe an seinen Füßen zu dulden, und er setzte das mit der größten Ausdauer durch, bis ihm selber die Sache langweilig wurde. Und so ausdauernd blieb er. Ein Jahr verging, und das zweite und dritte, und endlich war Peterchen 5 Jahre alt und sollte zu Ostern in die Schule kommen. Wenn er da ebenso fleißig ist wie jetzt im Hause, dann kann mal etwas Tüchtiges aus ihm werden, meint die Mutter. Denn es ist wunderlich, aber der kleine Kerl hat den ganzen Tag so viel zu tun, dass er oft gar nicht weiß, woher er die Zeit nehmen soll zu all seinen Taten. Kaum scheint die Sonne morgens durch die Ritzen der Vorhänge in das Schlafzimmer, da turnt Peterchen mit kühnem Satz aus seinem Gitterbettchen. Die Mutter kann ihm manchmal gar nicht schnell genug das Zeug zuknöpfen und ihm seine Morgenmilch geben, da rennt er schon in den Holzstall. Der Holzstall ist das Feld seiner Tätigkeit, wenn die Geschwister in der Schule sind. Marle, die dicke Magd, packt eben einen Korb Holz, um ihn in die Küche zu tragen. Sie pustet dabei, denn sie mag sich nicht gerne bücken. Peterchen greift sofort zu und es entspinnt sich eine Unterhaltung.
»Magst du gern Holz sammeln, Marle?«
»Och, der Mensch mag viel nicht und muss das doch.«
»Hast du nun genug Holz?«
»Erst ist mal genug, aber jetzt muss ich Wasser pumpen. Das ist noch doller.«
Sie hebt ihren Korb und trägt ihn in die Küche. Peterchen steht und sieht ihr nachdenklich nach. Da ruft die Mutter,
»Peterchen, ich gehe jetzt auf den Markt. Willst du mit?«
Der Junge aber ist eben zu einem großen Entschluss gekommen.
»Nein, Mama, ich hab so doll zu tun.«
Die Mutter lacht und geht. Auf dem Hofe nahe dem Holzstall steht die Pumpe, deren Wasser Marle in die Küche tragen muss, denn eine Wasserleitung gibt's noch nicht im Städtchen. Peterchen holt seinen kleinen Blecheimer und beginnt zu pumpen. Das Wasser schießt in dickem Strahl aus dem Pumpenrohr und das meiste stürzt über den Eimer fort. Der Junge legt die Stirn in Falten und bedenkt die Sache. Jetzt trabt er in die Küche und kommt mit einem großen Eimer wieder, schiebt ihn unter das Rohr und beginnt sein Werk von Neuem. Der Eimer ist bald gefüllt, aber die kleinen Arme können ihn nun nicht mehr schleppen. Doch ein fixer Junge weiß sich immer zu helfen. Peterchen taucht den kleinen Eimer in den großen, hebt ihn gefüllt heraus und trägt ihn in die Küche, wo er ihn in die Wassertonne schüttet. Die Tonne ist etwas hoch, aber Peter holt sich den Küchenschemel und nun geht die Sache ganz famos. Der zweite Eimer wird geholt, der dritte, ja, es ist schrecklich, was in solche Tonne hineingeht, man merkt noch gar nicht, dass es mehr wird. Peterchen läuft und pumpt und läuft. Er hat einen roten Kopf, die blonden Haare kleben an seiner Stirn, so schwitzt er. Der Anzug ist bedenklich durchnässt. Auf der Treppe und in der Küchendiele ziehen sich lange Wasserstraßen, denn der kleine Eimer leckt ein bisschen. Aber die alte Tonne will nicht voll werden. Peterchen muss mal verschnaufen. Er sieht es ein, dass die arme Marle es schwer hat, wenn sie jeden Tag die große Tonne randvoll tragen muss. So schlimm hat er sich das nicht gedacht. Endlich hat er sich ein bisschen erholt und läuft die Küchentreppe wieder empor zum Garten. Da gleitet er auf den nassen Stufen aus und schießt mit Gepolter hinab. Das hat einen tüchtigen Stoß gegeben. Peterchen ist in Tränen nah, aber er denkt,
ein richtiger Junge weint nicht,
und fängt tapfer an zu lachen. Eben kommt die Mutter in das Haus. Sie hört das Lachen und ruft,
»Nun, mein Junge, wo steckst du denn?« »Hier, Mutschi«,
schreit er und rennt herbei. Die Mutter bekommt einen kleinen Schrecken.
»Aber, Männe, wie siehst du denn aus? Der reine weiße Anzug!«
Peterchen beguckt sich selber. Oh weh, nass von oben bis unten und schmutzig dazu.
Das kommt, wenn man eine nasse Treppe hinunterkugelt, die von Male noch nicht abgefegt ist.
»Ich hab doch bloß Male geholfen«,
stammelt er.
»Was hast du denn getan?«
»Wasser gepumpt und in die Tonne getragen.«
»Tja, so siehst du aus.
Na, nun komm nur mit in die Schlafstube, dass ich dich umkleide. Male, sie müssen hier aufwischen.«
Male kommt, aber sie ist gar nicht nett, denn anstatt sich bei dem fleißigen Jungen zu bedanken, schreit sie,
»No, so eine Schmutzerei! Ich sag man, das ist ein schrecklichen Jungen!«
Und dann macht sie sich an die Säuberung der Treppe. Die Mutter zieht ihrem Jungen einen frischen Kittel an und ermahnt ihn, nicht wieder an die Pumpe zu gehen.
Peterchen verspricht es, und was er verspricht, das hält er auch.
»Ich geh in den Holzstall, Mutti, ich muss noch was nageln. Mach mir bloß mal Paps Handwerkkasten auf.«
»Was willst du dabei? Du hast doch deinen eigenen Kasten.«
»Aber ich brauch doll große Nägel, meine sind alle zu klein. Papa hat solch ein dickes Paket, der gibt mir gern welche ab.«
Dann zieht er mit seinem Nagelpaket in den Holzstall. Da holt er sich das kleingeschlagene Brennholz, legt ein Stück auf den Haublock, ein zweites mit dem einen Ende nach unten dran und nagelt sie zusammen. Dann wird ein drittes daran genagelt, worauf ein viertes, und so entsteht allmählich eine lange Stange. Es geht nicht sehr schnell, denn das Holz will nicht immer so wie der kleine Zimmermann. Es rutscht fort, fällt vom Block, verschiebt sich beim Nageln, aber Peterchen ist ausdauernd. Er fängt immer wieder von Neuem an, und wie er eine Stange fertig hat, so lang wie er selbst, nimmt er die nächste in Angriff. Wieder perlt ihm der Schweiß über die Stirn. Von Zeit zu Zeit wischt er mit den Händen über das Gesicht und streicht die Locken zurück, die sich immer vorwitzig in die Augen hängen. Und dabei hat er es nicht acht, dass die Händchen bei der Arbeit schwarz werden, denn das Holz liegt neben den Steinkohlen und ist selber voll Steinkohlestaub. Die Mutter ruft ein paar Mal, »Peterchen, steckst du noch immer im Holzstall?« Und ein helles Stimmchen tönt zurück,
»Ja, Mami, ich hab so doll viel zu tun.«
Die Haustür geht und die großen Geschwister kommen aus der Schule. Natürlich ist die erste Frage, »Wo ist Peterchen?« Der lässt sich nicht stören, sondern nagelt weiter. Aber der Schlag seines Hammers verrät ihn. Und bald ist die ganze Gesellschaft bei ihm.
»Peterchen, was machst du denn da?«
Peterchen sieht strahlend um sich.
»Ich helf Male. Sie muss sich immer so doll viel bücken, wenn sie Holz holt. Nun nagel ich ihr das alles aneinander, dann kann sie die langen Stangen fein leicht reintragen.«
Die Brüder quieken vor Vergnügen.
»Ha, du bist ein famoser Kerl. Na, Male wird sich schön freuen.«
Sie ergreifen jeder eine Stange und ziehen damit zum Male in die Küche.
»Hier, Male, ist Brennholz!«
Peterchen läuft nach.
Male greift sehr erstaunt nach solcher Stange und reißt sich die Hand an einem hervorstehenden Nagel auf. »Was soll denn nun der Unfug? Wer hat mir das Holz zusammengenagelt? Nix wie Dummheiten hat die Bande vor!«
»Male«,
sagt Peterchen und strahlt sie an.
»Du musst dich doll freuen, nun brauchst du dich nicht mehr so viel zu bücken. Ich hab das andere auch alles zusammengehauen.«
»Oh«, seufzt Male aus Herzensgrund und sinkt auf den nächsten Stuhl. »Was bist du für ein schrecklicher Junge? Wenn das Hilfe sein soll, na dann möchte ich das nicht erleben, wenn du einmal eine Tat antust. Wie soll ich das nun wieder auseinanderkriegen?«
Und sie wirft das Holz zornig in die Ecke. Peterchen ist ganz geschlagen.
»Du bist gar nicht nett«,
sagt er bekümmert.
»Sei bloß still«, fährt Male ihn an. »Wie siehst du überhaupt aus, der reine Schornsteinfeger? Den halben Kohlehaufen hast du im Gesicht. Ja, besieh dich nur mal im Spiegel. Deine Mutter wird ihre helle Freude an dir haben.«
»Komm, Peterchen«, sagt Gustav, der 14-jährige Bruder. »Du hast es gut gemeint, du kleiner Kerl. Du bist überhaupt ein Prachtjunge. Schwester Miete wäscht dich sauber, und dann essen wir Mittag.«
Der Kleine ist schnell getröstet. Bruder Gustav ist doch immer der Beste. Nach dem Essen wendet er sich darum vertrauensvoll an den großen Bruder.
»Du, leih mir mal deinen Malkasten.«
Gustav sieht nicht sehr glücklich aus.
»Mein Malkasten? Was willst du denn damit?«
»Papp, ich ein Bild zum Geburtstag malen.«
»Der Geburtstag ist doch erst in der nächsten Woche.«
»Ach, Gustav, sei doch nicht so. Ich weiß grad so was Feines.«
Gustav holt den Malkasten.
»Aber verschmier mir die Farben nicht so, sonst bekomme ich in der Schule was. Was willst du denn malen?«
»Ein großes Schiff und das Meer, und aus dem Schornstein kommt dicker Rauch. Sollst mal sehen, wie fein das wird.«
Er macht sich an die Arbeit, nachdem er sich noch ein Glas voll Wasser für den Pinsel geholt hat. Erst kommt ein dicker grüner Strich, das ist das Meer. Darüber ein blauer und das ist der Himmel. So, das war ganz einfach. Aber nun das Schiff, da wird die Sache schwieriger. Peterchen streckt die Zunge aus dem Mundwinkel, als wenn die ihm helfen soll, legt den Kopf auf die Seite und malt mit Todesverachtung. Viel Farbe ist immer gut. Er taucht den Pinsel ordentlich in das Wasser und fährt über die Farbe. Dann geht es aufs Papier. Der Schiffsrumpf wird rot. Er hebt sich sehr prächtig von dem grünen Meer und dem blauen Himmel ab. Dann die Masten, die werden gelb gemalt. Und nun kommt das Beste, der Schornstein mit dem Qualm. Grün wird der Schornstein. Peterchen findet schwarze Schornsteine garstig. Aber den Rauch, den muss er ja leider schwarz malen. Jetzt hält er an und betrachtet sein Machwerk. Tadellos, wirklich tadellos. Hansel, der neunjährige Bruder, kommt jetzt auch in die Stube.
»Guck mal, was ich gemalt hab«,
ruft der Kleine glückselig.
Hansel besieht sich das Gemälde.
»Was ist denn das?«
Peterchen nimmt die Frage nicht übel. Er erklärt bereitwillig,
»Das ist ein Schiff, und das ist das Meer, und das ist der Himmel, und das...« »Ach, was!« ruft Hansel. »Das ist ein roter Krebs mit Spinat!«
Klatsch! Da hat er eins an die Ohren. Er schaut den Kleinen verblüfft an, und dann gibt er die empfangene Wohltat mit Zinsen zurück. Peterchen schreit nicht. Er schreit nie, wenn er sich mit den größeren Brüdern balgt, aber er setzt sich tapfer zur Wehr, und die beiden Kämpfer rollen über den Fußboden. Jetzt stoßen sie gegen das Maltischchen. Das ist solchem Anprall nicht gewachsen, neigt sich auf die Seite, und da liegen Farben, Bild, Pinsel, Wasserglas in lieblichem Durcheinander auf dem Boden. Das Glas ist natürlich in Scherben, und es ist noch ein Glück, dass die beiden Kämpfer nicht verletzt sind. Sie stehen beide auf und sehen sich mit verlegenen Mienen den Schaden an. Plötzlich hebt Hansel das Bildnis empor, über das die Wasserströme gelaufen sind.
»Peterchen, was ist das nun?«
Ein wüstes Durcheinander von Farben ist zu erblicken, weiter nichts. Peterchen will traurig aussehen, aber das Lachen kommt schon wieder bei ihm zum Durchbruch.
»Nun ist es eine Lumpenkiste, Hansel. Guck mal, lauter bunte Flicken.« »Hurra«, schreit Hansel, »Peterchen hat eine Lumpenkiste gemalt.«
Und dann beseitigen sie gemeinschaftlich die Spuren ihrer Taten. Wie Peterchen am Abend im Bett liegt und die Mutter neben ihm steht, meint er mit seinem strahlendsten Gesichtchen,
»Nicht du, Mami, wenn einer schrecklich fleißig gewesen ist, dann kann er sich freuen.«
»Ja, das kann man dann«, lacht die Mutter.
»Ha, ich freue mich so doll. Ich bin heute ganz furchtbar schrecklich fleißig gewesen.«
Und damit legt er sich auf die Seite und schläft zufrieden ein.
Der kleine Prinz und die Pflaumenmänner. Der kleine Prinz saß in seinem Zimmerchen und drückte sich die Nase an der Fensterscheibe platt. Draußen auf dem Platz vor dem Schlosse unter den großen Kastanien, die im Sommer lauter Weihnachtslichter auf ihre Zweige steckten, spielten die Gassenjungen. Sie warfen sich mit Schneeballen und zwei fuhren sogar auf einem kleinen hölzernen Schlitten. Sie kreischten und schrien, dass man es im Schlosse hören konnte. Der kleine Prinz wäre zu gerne mit da draußen gewesen und hätte mitgeschrien und gekreischt. Aber er durfte es leider nicht. Die Miss, die für ihn zu sorgen hatte, sagte, für einen Prinzen schickte sich das nicht. Und seine Mutter, die Fürstin, würde sehr entsetzt sein, wenn er so etwas sagte. Der kleine Prinz war erst 6 Jahre alt und konnte es nicht begreifen, warum sich das nicht für ihn schicken sollte. Aber er wusste, dass er der Miss folgen musste. Und da sagte er nichts mehr von seinen Wünschen. Doch immer, wenn die Buben draußen tobten, kniete er auf dem Stuhl am Fenster und horchte, was sie schrien, und sah zu, was sie spielten. Er kannte sogar von manchen die Namen. Da war der böse Moritz, der immer die anderen heimlich knuffte, und der kleine dicke Max, der so aussah, als rollte er sich durch die Welt. Und der blasse Peter, der hinkte ein wenig und lief stets als letzter hinter den anderen her. Und dann war da noch ein großer Junge. Der spielte nur selten einmal mit, aber wenn er dabei war, taten die übrigen alles, was er befahl. Den riefen sie Karle.
»Prinzchen«, sagte die Miss, »es ist heute so kalt und der kühle Zug geht durch die Scheiben. Sie sollten doch lieber mit den Schaukelpferdchen spielen, als dort am Fenster knien.«
»Schaukelpferd ist tot und begraben«, sagte das Prinzchen.
Aber in Wirklichkeit stand das Pferd in der Ecke.
»Ich will nicht immer alleine spielen. Ich will zu den Jungs da draußen.«
»Das sind böse Jungs. Mit denen kann unser Prinzchen nicht spielen.«
»Sie sind gar nicht böse, und ich will mit ihnen spielen.«
Sanft war das Prinzchen nicht, und darum warf er sich auf die Erde und strampelte mit den Beinen. Die Miss machte ein sehr ernstes Gesicht.
»Karl Ernst«, sagte sie, denn wenn das Prinzchen unartig war, wurde es mit seinem Namen genannt. »Sie sind jetzt selber unartig, und ich werde es Ihrer Mutter sagen müssen.«
Eben kam die Fürstin in das Zimmer und hörte die letzten Worte, sah ihren kleinen Jungen am Boden liegen und mit den Beinen strampeln und fragte,
»Was ist denn hier für ein böses Kind?«
»Ich will nicht alleine spielen«,
weinte der Kleine.
»Alle Jungs spielen draußen im Schnee. Ich will auch im Schnee spielen.«
»Du wirst dich erkälten«, sagte die Mutter.
»Aber morgen sollen die kleinen Knaben vom Hofmarschall und vom Herrn Hofprediger kommen. Mit denen darfst du spielen.«
»Mit denen mag ich nicht spielen. Die sind immer so artig und sagen zu allem »Ja«. Das sind keine ordentlichen Jungs. Ich will mit ordentlichen Jungs spielen. Sieh mal, die da draußen, das sind ordentliche Jungs.«
Die Fürstin schüttelte den Kopf. Das Prinzchen aber kletterte wieder auf den Stuhl und drückte das Näschen an die Scheibe, denn draußen geschah etwas sehr Interessantes. Der böse Moritz hatte sich hinter den blassen Peter geschlichen und ihm eine Handvoll Schnee in den Jackenkragen geschoben. Peter schrie, dass es über den Platz schallte, und da kam der große Karle aus dem Häuschen drüben an der Ecke gelaufen, packte den bösen Moritz, drückte ihn nieder und rieb ihm das Gesicht und die Ohren trotz seines Gezappels tüchtig mit Schnee ein. Alle kleineren Knaben rannten herbei und sahen sehr befriedigt zu, wie ihr Peiniger gestraft wurde. Das Prinzchen drin schlug vor Freude in die Hände und rief,
»Das ist recht, das ist recht, nun muss er auch mal schreien.«
Aber die Fürstin schüttelte den Kopf, und bei der Mittagsmahlzeit berichtete sie ihrem Gemahl von den sonderbaren Wünschen des Prinzchens.
Der Fürst lachte dazu und sagte, »So ist es mir auch ergangen, als ich ein kleiner Kerl war. Natürlich kann er mit den Buben da auf dem Platze spielen, aber wir wollen ihm eine andere Freude machen. Am Markt haben sie schon den Weihnachtsmarkt aufgebaut. Da mag die Miss mit ihm hingehen heute Nachmittag, wenn es dämmerig wird und die bunten Laternen brennen. Aber Riefkohl soll mitgehen, dass nichts passiert.«
Riefkohl war ein alter, würdiger Lakai, den das Prinzchen sehr gern hatte. Nachmittags zog die Mist dem kleinen Prinzen seinen feinen blauen Wintermantel an, den mit dem braunen Pelzkragen, setzte ihm die warme Pelzmütze auf und ging mit ihm auf den Weihnachtsmarkt. Riefkohl wanderte hinterher. Der kleine Prinz machte große Augen, als er im Schein der bunten Laternen die vielen Buden sah mit ihrem herrlichen Inhalt. Die Steckenpferde und die Trommeln schienen ihm viel köstlicher als die guten Spielsachen, die er in seinem Zimmer hatte. Die Miss musste ein Steckenpferd kaufen und eine Trompete und ein kleines Schweinchen, das man aufblasen konnte und das greulich quiekte, wenn die Luft wieder entwich. Riefkohl trug geduldig all die Herrlichkeiten nach.
Oh, »Kuchen wollen wir auch kaufen«,
befahl das Prinzchen.
»Ganz viel Kuchen.«
»Den holen wir lieber beim Herrn Hofkonditor«, sagte die Miss.
»Ich will keinen Kuchen vom Hofkonditor. Ich will Kuchen vom Weihnachtsmarkt.«
Rund um den Knaben sammelten sich die Menschen, die alle den Sohn ihres Fürsten einmal in der Nähe sehen wollten, und sie lachten, als er so energisch auf sein Verlangen bestand. Da trat die Miss an die Bude heran und kaufte den begehrten Kuchen, denn sie wollte es lieber nicht erwarten, dass das Prinzchen sich auf die Erde warf und mit den Beinen strampelte. Der Kleine besah sich die Nachbarschaft. Da war ein Tisch, auf dem standen lauter komische kleine Leute, sahen aus wie Schornsteinfeger und hatten blanke Leitern über dem Arm.
»Was sind das?«
fragte das Prinzchen.
»Das sind Pflaumenmänner«,
sagte ein Junge, der hinter dem Tisch stand, und wie der Prinz ihn genauer besah, war es der große Kahle, der am Vormittag den bösen Moritz mit Schnee abgerieben hatte. Er freute sich, als er endlich den Knaben in der Nähe sah, den er so oft von seinem Fenster beobachtete, und fragte ganz zutraulich,
»Du, hat der Moritz dir noch was getan? Ich hab gesehen, wie du ihn abstraftest.«
Kahle zeigte vor Vergnügen all seine blitzenden Zähne.
»Ja, hast du das gesehen? Nein, der kann mir nichts tun. Ich bin viel stärker. Der haut immer nur die Kleinen.« »Oh, was sind das aber für Pflaumenmänner? Wozu sind die gut?« »Zum gegessen werden.«
Er nahm einen der kleinen Leute, zog ihm den Kopf ab, und das Prinzchen sah, dass es eine Pflaume war, die auf einem weißen Hölzchen steckte. Und die Arme und die Beine und der Leib, alles Pflaumen auf Hölzer gespießt. Etwas so Lustiges hatte er noch nie gesehen. Er zappelte vor Vergnügen und krähte mit seiner Stimme so laut er konnte.
»Miss, sehen Sie mal die Pflaumenmänner. Die wollen wir mitnehmen, alle zusammen. Das sollen meine Soldaten sein. Damit exerziere ich. Und die totgeschossen werden, die esse ich dann alle auf. Schnell, kaufen Sie die Pflaumenmänner.«
»Nein«, sagte die Miss sehr bestimmt, »das geht nicht. Wer weiß, wie viele Leute schon die Pflaumen angefasst haben. Die können Sie nicht bekommen, Prinzchen. Es wird nun auch Zeit, dass wir in das Schloss zurückgehen.«
»Aber ich will Pflaumenmänner! Ich will Pflaumenmänner!«
schrie der Kleine. Da nahm die Miss ihn fest an die Hand und führte ihn so schnell über den Platz und in eine Seitenstraße, dass er sich gar nicht wehren konnte.
»Ich werde es meiner Mutter sagen«,
schluchzte er. Doch die Fürstin war im Theater, als sie heimkam. Und die Miss erklärte ihm, von den Pflaumenmännern bekäme man Leibschmerzen und müsse im Bett liegen. Da weinte er nur noch heimlich um seinen versagten Wunsch. Am Fenster saß er aber nun noch öfter als zuvor, doch den Kahle sah er selten. Der musste am Nachmittag Pakete tragen, denn seine Mutter war arm, der Vater nicht mehr am Leben und er hatte noch eine ganze Reihe kleiner Geschwister. Wie der Frühling kam, stand der kleine Prinz nicht mehr am Fenster, sondern an der Pforte des Schlossgartens. Da konnte er noch besser sehen, was die Jungs auf dem Platz trieben. Am lustigsten war es, wenn ein tüchtiger Regen niedergegangen war, dann streiften sie die Hosen auf und warteten in der Gosse.
Sie spritzten sich mit Wasser, planschten und lachten, und der kleine Prinz wäre wieder zu gerne dazwischen gewesen. Aber er sagte nichts mehr davon. Er wusste, das würde ihm doch nicht erlaubt. Eines Nachmittags aber war mit der Miss im Garten in der großen Laube nah am Springbrunnen. Es war sengend heiß, und die Miss, die starke Kopfschmerzen hatte, sagte:
»So, Prinz, heute ist kein Wetter zum Herumspringen. Heute spielt man ganz hübsch leise hier im Sandhaufen. Erst bauen wir ein Städtchen mit den Bauklötzen, und dann setzen wir die Soldaten hinein.«
»Ja, ja, ja«, antwortete das Prinzchen, das schon genau wusste, was kam. »Das will ich alleine machen. Aber dann muss auch ein Graben um die Stadt, und da muss Wasser hinein. Das hole ich vom Springbrunnen.«
»Nein, Prinzchen, Wasser nicht. Sie haben den neuen weißen Anzug an, das kann ich nicht erlauben.«
Das Prinzchen machte eine Schippe, schwieg aber still. Es dachte:
»Wart nur, ich tu doch, was ich will.«
Baute die Stadt auf dem Sandhaufen, setzte die Soldaten hinein und sah dabei immer einmal nach der Miss, ob sie noch aufpasste. Die arme Miss aber mit ihren Kopfschmerzen hatte den Kopf gegen die Wand der Laube gelehnt und war eingeschlafen. Das Prinzchen kicherte in sich hinein, griff nach dem roten Eimer, in das es eigentlich nur weißen Sand füllen sollte, und machte sich heimlich davon, hinüber zum Springbrunnen. Der schimmernde Wasserstrahl stieg hoch empor in die klare Luft und fiel wie ein Regen von tausend Brillanten in das Becken zurück. Klein Prinzchen streckte die Hand in das kühle Nass. Ah, wie schön war das! Wenn man einmal so ganz da hineintauchen könnte, ach, das müsste gut tun bei der Glut. Es war auch zu heiß. Die dicken Blondhaare klebten ihm an der Stirne, so schwitzte er. Er lauschte hinüber nach der Laube. Die Miss rührte sich nicht. Da begann er, das Kittelchen abzustreifen. Die Hose, das Hemd folgte, dann noch schnell die Schuhe und Strümpfe. Da stand der Nackefrosch mitten im Sonnenschein vor dem Springbrunnen und hielt beide Arme unter die sprühenden Strahlen. Um das Becken wuchsen blaue Schwertlilien. Die bog eine kleine Hand sorgsam zur Seite. Zwei nackte Füße tasteten über den Rand. Ach, das war ja gar nicht tief. Nicht einmal bis zu den Knien ging das Wasser. Und das Prinzchen begann, mächtig zu planschen. Die Fürstin kam vom Schlosse her, um sich nach ihrem Jungen umzusehen. Hinter einer grünen Laubwand hörte sie ihn lachen, als habe er etwas Köstliches entdeckt. Leise ging sie näher. Sie wollte ihn überraschen. Da erblickte sie mitten im Becken des Springbrunns eine kleine, tanzende und hüpfende Gestalt, die niemand anders war als das immer so sorglich vor jeder Torheit behütete Prinzchen.
»Karl Ernst«, rief sie entsetzt, »aber Karl Ernst!«
Der kleine Junge sah sich um, lachte und krähte:
»Das ist aber mal was Feines, Mutter!«
»Willst du sofort aus dem Wasser kommen?« befahl die Fürstin. »Wo ist die Miss? Wie kann die das dulden?«
»Miss schläft«, sagte der Kleine und kroch ängstlich aus dem Becken, denn das sah er schon, dass die Mutter dieses Vergnügen nicht billigte. »Und es war so heiß, und die Jungs vor dem Schloss, die planschten auch immer in der Gosse.«
»Es ist ganz unerhört«, sagte die Fürstin empört. »Ich werde die Miss entlassen müssen.«
Sie ging zu der Laube, und die arme Miss war nicht wenig erschrocken, als sie hörte, was ihr Pflegebefohlener angerichtet hatte. Sie wollte sich entschuldigen, aber die Fürstin befahl kurz:
»Holen Sie schnell ein Tuch, dass wir ihn abtrocknen, und dann muss er in sein Bettchen, wenn er nur nicht krank wird.«
»Warum soll ich krank werden?« fragte der kleine Prinz. »Die Jungen, die in der Gosse patschen, werden auch nie krank.«
Aber er wurde doch krank.
Als er in das Wasser stieg, war er ganz nass gewesen von Schweiß, und sein kleiner Körper war an solche Abkühlungen nicht gewöhnt. Wie es auf den Abend ging, klagte er über Frost und Schmerzen in der Brust, bekam dann einen roten Kopf, und der Herr Hofarzt machte ein bedenkliches Gesicht. Die Miss, die an allem schuld war, obwohl sie doch sonst so gut Acht gegeben hatte, musste ihren Koffer packen und abfahren. Die Fürstin wachte selber die Nacht bei ihrem Liebling, und das war nicht so leicht. Denn das Prinzchen war ein ungebärdiger Kranker, wollte nicht unter der Decke liegen, weil es ihm zu heiß war, hustete und weinte, rief nach seiner Miss und schrie dann wieder, er wolle unter den Springbrunnen, da wäre es so hübsch kühl. Erst gegen Morgen schlief er ein wenig, und die Mutter, die ganz erschöpft war, schlief im Stuhle neben dem Bettchen auch ein. Sie dachte, als sie aufwachte und der Kleine immer noch schlief, nun würde er bald besser werden. Doch Wochen gingen hin, und der kleine Prinz lag noch immer. Im ganzen Lande war großer Kummer, denn alle Welt hatte den blonden Jungen gerne, der immer so vergnügt grüßte, wenn er durch die Straßen fuhr oder am Schlossfenster stand. Täglich sammelten sich die Menschen auf dem Platz vor dem Schloss und spähten, ob denn das kleine Gesichtchen sich nicht zeigen wollte. Und die Jungs auf dem Platz hatten ihre wilden Spiele ganz eingestellt, seit Riefkohl ihnen gesagt hatte, es müsste alles sehr ruhig sein bei Tag und Nacht, damit der Kranke nicht gestört würde. Endlich, endlich war die Gefahr vorüber. Das Fieber wich, und alles schöpfte wieder Hoffnung. Doch die Fürstin sagte zu ihrem Gemahl, »Ich weiß nicht, unser Karl Ernst gefällt mir immer noch gar nicht. Er ist so still und sanft, man kennt ihn gar nicht wieder. Und an nichts hat er Freude. Ich habe ihm den schönsten Baukasten kommen lassen, den es nur gibt. Er sieht ihn nicht einmal an. Gestern wollte er, wir sollten sein Bettchen nah an das Fenster rücken, dass er hinaussehen könnte. Und ich war so froh, dass er einmal einen Wunsch äußerte. Aber heute sieht er gar nicht mehr hinaus. Das ist ihm auch schon wieder gleichgültig.« Ja, das Prinzchen hatte gedacht, draußen würden die Buben auf dem Platze spielen wie gewöhnlich. Doch als er nach ihnen spähte, war keiner zu sehen. Sie hatten sich einen anderen Tummelplatz gesucht, seit Riefkohl sie fortgescheucht hatte. Da mochte der Kleine nicht mehr hinaussehen. Am Nachmittag kam der Herr Hofarzt, und auch er schüttelte den Kopf und meinte,
»Es wäre gut, wenn die kleine Hoheit etwas aufgeheitert würde. Dieses müde, gleichgültige Wesen hält die Genesung auf. Hat unser Prinzchen denn gar keine Wünsche?«
Das Prinzchen schüttelte den Kopf.
»Und früher hatte er so viele«, klagte die Mutter.
»Was ich haben will, bekomme ich doch nicht«,
murmelte der Kleine.
»Doch, doch, du sollst es haben, wenn unser Kind nur einmal wieder lachen wird. Sag doch, was möchtest du denn?«
Da flog es wie ein lustiger Schein über das schmale Gesichtchen.
»Ich will Pflaumenmänner haben.«
»Pflaumenmänner?«
Die Fürstin war ganz erschrocken, denn sie dachte, das Kind fantasiere.
»Aber, mein Liebling, so etwas gibt es doch nicht.«
»Gibt es doch. Aber ich soll alles immer nicht haben. Die Miss wollte sie mir auch nicht geben.«
Tja, nun war die Miss davon, und man konnte sie nicht fragen, was das Prinzchen meinte.
»Beschreib mir mal deine Pflaumenmänner«,
sagte der Vater.
»Ach, das sind eben Pflaumenmänner. Und man kann ihnen den Kopf abziehen, und dann isst man sie auf. Kennst du keine Pflaumenmänner?«
Aber nein, der Fürst kannte sie auch nicht.
»Carlo kennt sie«, sagte das Prinzchen. »Der macht sie selber, der kann alles, aber mit dem soll ich auch nicht spielen.«
Wer war Carlo? Der Fürst und die Fürstin wussten es ebenso wenig.
»Hör einmal zu«, sagte der Fürst. »Ich habe dir einen kleinen Wagen machen lassen.«
»Ich will keinen Wagen. Ich will Pflaumenmänner«,
Aber so lass mich doch zu Ende reden. Vor den Wagen kann ein lebendiges Pferdchen gespannt werden, und in dem Wagen soll unser Junge fahren, wenn er wieder gesund ist.«
Das Prinzchen dachte nach. Ein lebendiges Pferdchen, das war einmal etwas anderes. Aber dann fuhr wieder gewiss eine neue Miss mit, und die erlaubte nicht, dass er selber lenke und dass er sein Pferdchen beim Kopf nahm und streichelte. Nein, er wollte das Pferdchen nicht. Er wollte Pflaummänner. Der Fürst hätte seinem Jungen so gerne die Pflaummänner verschafft, wenn er nur gewusst hätte, wo er sie hernehmen sollte. Die Fürstin erzählte es den Hofdamen, und die sagten es den Kammerjungfern, und die Kammerjungfern berichteten es den Lakaien, und der alte Riefkohl, der lachte.
»Ach, wenn es weiter nichts ist«, ging zum Fürsten und sagte, »O Hoheit, die Pflaummänner, die könnte ich dem Prinzchen schon bringen, und wenn der Junge, der sie herstellt, mitkommen soll, dann ist das auch keine Kunst, denn der wohnt drüben über dem Platz, in dem kleinen Eckhäuschen. Da hat seine Mutter einen Kramladen.«
»Was ist das denn für ein Junge?« fragte der Fürst.
»Och, das ist ein ganz ordentlicher, braver Bursche, der schon tüchtig hilft, dass die arme Frau für sich und ihre Gesellschaft zu essen hat.«
»Ist er auch manierlich und sauber?«
»Hoheit zu dienen, der manierlichste Junge, den ich kenne.«
»Bring ihn her«, rief Kohl, bestimmte der Fürst. »Und von seinen berühmten Pflaummännern soll er ein Dutzend oder mehr mitbringen. Es soll sein Schade nicht sein, morgen früh soll er kommen, heute Abend möchte es das Prinzchen zu sehr erregen.« Es traf sich aber so, dass am nächsten Morgen der Geburtstag des Prinzchens war. Als es erwachte, waren vor seinem Bett die köstlichsten Geschenke aufgebaut. Ein Helm und ein Säbel und eine Trommel und ein Netz mit großen bunten Bällen und ein Tründelreifen rot und gelb gestreift und Bilderbücher, ein ganzes Dutzend. Dann ging die Tür auf und hinein kam ein kleines Pony, Riefkohl führte es am Zügel. Das zog einen zierlichen Wagen hinter sich her. Die Tür musste aber offen bleiben, sonst wäre der Wagen nicht hineingegangen. Das Prinzchen freute sich auch ein bisschen, aber ein bisschen war ihm das lebendige Pferd vor seinem Bettchen doch unheimlich, und es befahl, »Riefkohl, bring es lieber wieder raus, es wirft hier alles um.« Dann lehnte er sich in sein Bett zurück und seufzte, »Ach, und doch keine Pflaummänner.«
»Die Pflaummänner sind vor der Tür«, sagte der Fürst. »Sollen sie hereinkommen?«
»Ja, ja, ja, lass sie schnell herein. Oh, Kalle«,
rief das Prinzchen und streckte beide Arme aus.
»Bringst du sie mir selber? Das ist aber mal fein. Zieh ihn mal den Kopf ab, ja? Ja, so ist das richtig. Und nun steck ihn wieder auf. Denk mal, mein Vater wusste gar nicht, was Pflaummänner sind. Sag mal, warum spielen die Jungs hier nicht mehr auf dem Platz? Ich hab immer zu rausgeguckt, aber sie kamen nicht und kamen nicht. Es war zu langweilig.«
»Sie wollten nicht stören«, sagte der Kahle.
»Weil...«
Er schluckte ein wenig, denn er war schrecklich verlegen.
»Weil Sie krank waren, Herr Prinz.«
»Ich bin kein Herr.«
Und der Kleine lachte zum ersten Mal wieder ganz hell auf.
»Ich bin nur das Prinzchen. Du musst den Jungs sagen, dass sie wieder hier spielen sollen. Und heute Nachmittag sollen sie alle in den Schlossgarten kommen und Schokolade und Kuchen haben. Und ich will aus dem Fenster sehen, wenn sie essen. Sag ihnen das.«
Karle sah auf den Fürsten. Der nickte und sagte auch, »Lass sie nur kommen. Wenn es unserem Prinzchen solche Freude macht, sollen sie den ganzen Nachmittag hier im Schlossgarten spielen.«
»Und Karle soll bei mir bleiben«,
kommandierte der Kleine weiter.
»Ich will ihn zum Geburtstag haben.«
»Aber Kind«, sagte die Fürstin, »das geht nicht. Menschen kann man nicht schenken, du kleiner Tyrann.«
»Wenn ich ihn aber doch nun mal haben will.«
Das Prinzchen machte Anstalten, mit den Beinen zu strampeln.
und die Eltern merkten, dass es nun wirklich wieder gesund wurde.
»Wenn ich ihn doch mal haben will!«
»Tja, glaubst du denn, dass dein Kahle bei solchem unartigen Jungen bleiben will? Der bedankt sich schön dafür!« Das Prinzchen zog die Beine wieder unter die Decke.
»Willst du nicht bei mir bleiben, Kahle?« »Ich möchte schon, aber das geht doch nicht. Ich muss meiner Mutter helfen.« »Du sollst doch mit mir ausfahren. Ich habe einen kleinen Wagen bekommen und ein lebendiges Pferd. Kahle, du könntest doch Kutscher werden und auf dem Bock sitzen. Vater, sag's ihm mal.«
machte der Fürst, »das wäre ein Gedanke. Dann musst du dich nun ganz still hinlegen und ein wenig ausruhen. Du bist ja heiß vor Aufregung. Aber wenn du das Strampeln und Schreien im neuen Lebensjahr nicht mehr machen willst, dann möchte ich vielleicht mit Karles Mutter reden.«
»Ich strample schon nicht mehr«,
sagte das Prinzchen. 14 Tage später sahen die Buben, die wieder nach alter Weise vor dem Schlosse spielten, einen kleinen Wagen aus dem Tore kommen. In dem saß das Prinzchen neben seiner Mutter, und auf dem Bock thronte in blauer Livree ein junger Kutscher. Den erkannten sie erst, als er die Peitsche gegen den Hut legte, als wollte er sie grüßen.
Da schrien sie ganz aufgeregt,
»Der Kahle, hurra, der Kahle, hurra!«
Und drinnen im Wagen schrie das Prinzchen mit. Die verhexten Spatzen. Hohensprenz ist ein Dörflein nicht weit von den Bergen gelegen, mit alten, strohgedeckten Bauernhäusern, einem niedrigen Kirchlein, vielen Obstbäumen und einer großen Schar wilder Jungs. Es gibt auch noch andere Leute in Hohensprenz wie die Buben, aber die Jungs machen so viele Dummheiten, dass andere Menschen gar nicht gegen sie aufkommen. Einige kluge Leute meinen, das käme davon, dass der Herr Lehrer schon so alt wäre, dass er den Gelben nicht mehr genug auf der Kehrseite seiner Schüler tanzen ließe. Aber die alte Mutter Kron, die so alt war, dass sie selber ihre Jahre nicht mehr wusste, die sagte, die Hohensprenzer Jungen wären nie besser gewesen. Und da musste man wohl annehmen, dass es so in der Art lag. Die Kirche lag mitten im Dorfe an einem großen Platz, auf dem Gras wuchs und die Dorfziegen weideten. Außerdem waren da an dem Platze noch die Schule, das Haus des Herrn Pastors, das Wirtshaus und Mutter Krons kleines schiefes Hüttchen, das so baufällig war, dass man täglich erwartete, es würde umfallen. Die Jungen standen manchmal mit Mutter Kron auf Kriegsfuß. Und manchmal war es eine große Freundschaft, das wechselte wie das Wetter. Aber einmal, mitten im Sommer, hatten sie es sehr mit Mutter Kron verdorben. So arm die war, hatte sie doch noch immer ein bisschen für andere übrig, und wenn es auch nur Körner waren, die sie aus gefundenen Ähren säuberlich ausklaubte und im Winter den Vögeln streute. Dafür waren die gefiederten Musikanten auch ihre guten Freunde. Und wenn sie ihr Fensterchen aufmachte, surrte und burrte es von allen Seiten herbei, setzte sich auf das Fensterbrett, huschte in das Stübchen und suchte nach guten Bissen für den Schnabel. Im Winter kamen viele verschiedene bunte Herren und Damen. Goldhähnchen, Buchfinken, Meisen und Ammern, aber im Sommer, da kamen meist nur die Spatzen. Dann war die andere Gesellschaft in Wald und Feld hinausgezogen. Aber Mutter Kron liebte auch die Spatzen. Und darum wurde sie sehr böse, als die wilde Jungenschar eines Tages mit Bogen und Pfeilen auf dem Platze vor der Kirche erschien und ein Vernichtungskampf gegen die Sperlinge begann. Fiete Eggers, der Sohn des Schusters, der immer der Anführer bei allen Dummstreichen war, hatte die Bogen mit Heine Klönhammer zusammengefertigt. Fritze Wunderlich und Ete Beyer hatten die Pfeile geschnitten und die übrige Bande hatte das Zusehen besorgt und guten Rat gegeben. Dann zogen sie in den Wald und fochten etliche Kämpfe untereinander aus, bis Fritze Wunderlich eine blutige Schmarre an der Stirn hatte und Ete Beyer eine verdrehte Hand.
Da sahen sie sich nach anderen Feinden um. Und weil sie keine fanden, schlug Fiete Eggers vor, sie wollten auf die Jagd gehen. Aber Rehe gab es nicht in der Nähe. Und die Hasen waren so klug, dass sie lange davon waren, wenn die wilde Gesellschaft nahte. Da blieb kein jagdbares Wild wie die Spatzen. Und Ete Bayer, der einen besonderen Hass auf sie hatte, weil sie die großen Süßkirschen in seines Vaters Garten gemaust hatten, trotzdem eine dicke Vogelscheuche im Baum saß, der sagte, Spatzen seien ein sehr guter Braten. Der Pferdeknecht beim Schulzen hätte ihm das erzählt. Er wollte Spatzenbraten zum Abendbrot haben.
»Hurra! Ja, wir wollen Spatzenbraten essen!« schrie die wilde Bande.
Und dann tobten sie, 8 Mann stark, auf den Kirchenplatz. Die Spatzen hatten keine Ahnung, was ihnen bevorstand. Sie schrien in den Linden, jagten Mücken und Fliegen, und etliche, die sehr für die Reinlichkeit waren, badeten sich in dem dicken Staub der Straße, dass es stäubte. Sie flogen auch gar nicht davon, als die Jungen mit Hallo und Hurra erschienen, denn sie waren an deren Geschrei von klein auf gewöhnt. Als aber Fiete Eggers kommandierte,
»An die Gewehre! Legt Feuer an!«
und ein Hagel von Pfeilen ihnen mitten in das Badevergnügen sauste, da entflohen sie mit Geschrei, setzten sich auf Mutter Krons morsches Strohdach und zeterten gewaltig. Sie blieben aber auch auf dem Strohdach nicht ungestört. Wieder kamen die Pfeile. Und bald flogen die abscheulichen Dinger nach allen Seiten, auf die Dächer, in die Linden, sogar gegen den Turm der Kirche, überall hin, wo sich solch ein Gelbschnabel breit machte. Die Spatzen protestierten in allen Tönen, aber es half ihnen nichts. Und als es Ete Bayer gelang, ein harmloses Spatzenkind, das noch nicht recht fliegen konnte, am Flügel zu treffen, so dass es jammervoll piepsend unter eine Hecke flüchtete, da stieg der Heldenmut der wilden Jäger über alle Grenzen.
»Spatzenbraten! Spatzenbraten!« schrien sie.
Und wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätten sie an einem Tage alle Sperlinge in Hohensprenz ausgerottet. Ob aber nun die Pfeile zu schwach waren oder die Spatzen zu flink oder die Jäger zu ungeschickt, trotz allen Geschreis gelang es ihnen nicht, auch nur einen zu erlegen. Da begann sie in Ärger und Wut auf die Nester zu feuern, die über Mutter Krons Fenster waren. Das waren aber keine Sperlings, sondern Schwalbennester. Und die Jungs wussten das auch ganz gut. Die Schwalben, als die Pfeile ihre friedliche Behausung trafen, flogen ängstlich zirpend hin und her, denn sie hatten Eier im Nest, und die Schwalbenmütter mussten flüchten, wenn es ihnen nicht schlechter gehen sollte. Die Nester aber, die nicht davon konnten, hielten den Ansturm auf die Dauer nicht stand. Eins zerbrach und noch eins, und die zierlichen Eierchen fielen herab und zerbrachen. Und gerade als es so weit war, kam Mutter Kron über den Platz. Sie war bei dem Kaufmann gewesen und hatte sich Strickwolle geholt, denn sie versorgte alle Hohensprenzer Bubenbeine mit Strümpfen. Na, das war eine schöne Geschichte, als sie die Bescherung sah. Mutter Krons Beine waren nicht mehr flink, aber mit der Zunge ging es noch sehr gut. Und die setzte sie nun in Bewegung, und die Jungs bekamen etwas Tüchtiges zu hören.
»Wartet nur, ihr Bande!« rief Mutter Kron. »Das soll euch nicht geschenkt sein, Schwalbennester zerstören, solch eine Roheit! Schwalben sind heilige Tierchen, die schützen das Haus vor Feuer und Blitz!«
Und sie langte mit ihrem Krückstock aus und versetzte Ete Bayer einen gehörigen Puff.
»Dabei ist gar nichts zu lachen, Ete, ich werd dir das Lachen schon austreiben!« »Wir haben doch bloß Spatzen schießen wollen«, schrie Fete Eggers dazwischen.
Aber Mutter Kron sah auch das für sehr unberechtigt an.
»Warum wolltet ihr Spatzen schießen? Haben die nicht ebenso gut ein Recht zu leben wie ihr? Fütter ich sie darum durch den Winter, dass ihr sie mir totschießt? Tierquäler seid ihr, und Prügel müsst ihr haben, denn wer als Kind Tiere quält, der quält später Menschen, und es nimmt mal ein schlechtes Ende mit ihm.«
Und als Mutter Krohn so weit war in ihrer Strafrede, sah sie Schäfer Lange kommen. Der trieb eben seine Schutzbefohlenen heim, und sie rief ihn an.
»Oh, Lange! Ha, du hast da einen so schönen langen Stock, den könntest du mal brauchen für die Bengels, die haben mir meine Schwalbennester zerstört.«
»Was haben sie?«
fragte der Schäfer.
»Nester zerstört? Na, wartet mal, das soll euch schlecht bekommen.«
Und da er noch sehr schnell laufen konnte, sprang er hinter Fieteeggers her und erwischte ihn auch und zählte ihm seine Lektion auf den richtigen Fleck. Und bei jedem Schlag fragte er,
»Willst du das noch mal tun? Willst du noch mal Nester zerstören? Willst du noch mal Tiere quälen?«
Und Fieteeggers heulte aus Leibeskräften.
»Nee, Schäfer, ich tu das nicht wieder. Nu, au, au, hör doch bloß mit dem Hauen auf.«
Die anderen Jungen aber warteten es nicht ab, bis die Reihe an sie kam, sondern gaben Fersengeld, und als Schäfer Lange den heulenden Fiete losließ, war von den übrigen nichts mehr zu sehen. Aber ihre Strafe war ihnen nicht geschenkt, denn vom Schulaushaus hatte die Frau Schulmeister das Strafgericht beobachtet. Sie erzählte es ihrem Manne, und dann mussten am nächsten Tage alle 8 Jäger 1 Stunde nachsitzen und 100-mal auf die Tafel schreiben, »Ich darf keine Tiere quälen.« Ja, das war hart. Und daher stammte ihr Zorn auf Mutter Krohn. Sie brummten mit ihr, und Mutter Krohn wollte auch nichts von ihnen wissen. Aber nun war in dem Sommer bei dem Herrn Lehrer sein Sohn zu Besuch. Der war ein Malersmann. Er malte die alte Sägemühle hinten am Wehr und die Kirche mit ihrem bemusten Turm und die hängenden Weiden drüben am Moor und noch so allerlei, was er sehr schön fand. Die Jungs begriffen zwar nicht, was da Schönes dran war, sie fanden die Zuckerstangen und Kreisel im Fenster des Kaufmanns viel hübscher, aber darum zogen sie doch sehr gerne hinter dem Maler her, drängten sich um die Staffelei, schmierten mit den Farben und machten sich so unnütz wie möglich. An einem Nachmittag aber war der Maler mit seinen Eltern in die nahe Stadt gefahren, und wie die Jungs an dem Schulhaus vorbeikamen, sahen sie hinter dem offenen Fenster den Farbenkasten stehen. Und auf dem Tisch lag ein ganzer Haufen Pinsel, und Ete Bayer sagte zu Fieteeggers,
»Du, Fiete, na, wenn man da so ein bisschen mit malen könnte?«
Über Fietes Gesicht flog solch schnelles Leuchten wie immer, wenn er irgendeine Dummheit vorhatte, und er meinte,
»Schweig mal einen Augenblick rein, still. Ete, ja, ich muss mir mal was bedenken.«
Und Ete Bayer und Fritze Wunderlich und Heine Klönhammer waren ganz still und umstanden ihren Anführer und wunderten sich, was der wohl wieder angeben würde. Und nach einer kleinen Weile ging wieder solch Leuchten über Fietes Züge, und er fragte,
»Ist Mutter Krohn wohl zu Hause?«
»Nö«, sagte Heine, »die ist in den Wald und sucht Pilze. Das kann noch eine Stunde dauern, bis sie wiederkommt.«
»Na, dann geht mal alle nach Hause und holt jeder eine Handvoll Korn und dann kommt wieder hierher.« »Hafer oder Gerste? Oder Weizen?«
fragten die Buben.
»Ach, das ist ganz egal. Die Spatzen fressen alles und wenn wir keine schießen sollen, dann wollen wir uns welche greifen, aber mal ein bisschen schnell.«
Da liefen sie und waren nach 5 Minuten mit ihrem Korn wieder da.
»So«, sagte Fiete. »Und nun gehen wir nach Mutter Krohns Haus, die schließt ja nie ihre Tür zu. Und ihr, Heine und Ete, geht hinein und macht das Fenster auf und lockt so, wie Mutter Krohn es immer tut, und streut dabei die Körner auf das Fensterbrett, und dann geht ihr ein bisschen zurück, dass die Vögel nicht scheu werden vor euch. Und wenn recht viele drinnen sind im Zimmer, dann flötet Ete 3-mal, und dann klapp ich fix das Fenster von außen zu, und dann komm ich auch rein. Und du, Fritze, du holst gleich mal ein großes Vogelbauer, wo dein Vater früher die Lachtauben drin gehabt hat, und dann kommst du damit hierher.«
»Und dann?« fragten die 3 anderen.
»Tja, das werdet ihr schon sehen«,
sagte Fiete.
»Aber wenn's was wird, dann wird's was Feines.«
Und damit mussten sie sich begnügen. Nun zogen sie davon zu Mutter Kron. Heine und Ete verschwanden im Häuschen und Fiete stand draußen Wache. Jetzt klapperte das alte morsche Fenster, jetzt fing Ete an zu locken.
»Komm, komm, ta-ta-ta, tü-tü-tü!«
Und da flatterte es auch schon von allen Seiten herbei. Nun flogen die ersten Körner aus dem Fenster und sofort schossen ein Dutzend Vögel oder mehr herzu, pickten und schluckten, flogen auf das Fensterbrett und vom Brett auf den Fußboden, denn da lag es so dicke, wie es noch nie getan hatte. Und nun pfiff Ete dreimal und da ging es am Fenster klapp und zu war die Falle. Die Vögel aber hatten es im Schmausen gar nicht einmal bemerkt. Nur einer, der auf dem Fensterbrett gesessen, flog erschrocken empor und stieß mit dem Schnabel gegen das Glas und piepste ängstlich. Fiete kam in die Stubentür und hinter ihm kam Fritze mit dem Taubenbauer und die Spatzen bohrten in die Höhe und wollten wieder entweichen, aber da waren sie gefangen.
»So«, lachte Fiete. »Und nun müssen wir sie greifen und in den Käfig sperren, aber sachte, dass sie sich nichts tun, sonst kommt mir der Schäfer lange nochmal auf meine Kehrseite und ich kann euch sagen, der hat eine kräftige Hand.«
Da gab es ein großes Lärm in Mutter Krons friedlichem Stübchen, aber es dauerte keine halbe Stunde, so waren alle Spatzen gefangen, bis auf einen. Der hatte sich unter dem Bett versteckt und wurde nicht gefunden. Mit ihrem Käfig voll Vögeln liefen die Buben davon, hinten durch den Garten und über die Hecke in den Schulgarten und da hinein in eine leere Schulstube. Und nun befahl Fiete,
»Heine, jetzt hol mal dem Malersmann seinen Kasten und die Pinsel.«
Die anderen drei sahen ihn an, als wüssten sie nicht, ob er ein bisschen verdreht geworden sei. Als er aber noch einmal befahl,
»Fix, die Farben und Pinsel«,
ging Heine Klönhammer gehorsam hin und holte sie.
»Nun passt auf«, kommandierte Fiete, »nun nehme ich einen von den Spatzen, und du, Ete, nimm einen Pinsel, und den tauchst du recht tief in die gelbe Farbe, und dann machen wir aus dem Spatz einen Kanarienvogel.« »Und was dann Mutter Kron wohl sagt, wenn ihr so ein ausländisches Ding in das Zimmer hüpft?« »Hurra!« brüllten die Buben.
Wirklich, Fiete langte in das Bauer, die Sperlinge flatterten und schrien entsetzlich, aber sie mussten es sich gefallen lassen, dass er einen erwischte und ihn sorglich, aber sicher zwischen die Finger nahm. Und Ete ergriff die Tube mit der schönen gelben Wasserfarbe und machte einen dicken Farbklecks auf die Palette, wie er das von dem Maler gesehen hatte, tauchte den Pinsel tief hinein und dann fuhr er dem Spatz damit über die Flügel. Der wusste gar nicht, was ihm geschah, hockte ganz ängstlich in Fietes Hand und ließ alles über sich ergehen. Wieder kam ein gelber Strich und noch einer, und dann sagte Ete,
»Nun musst du ihn mal ein bisschen anders halten, dass ich auch den Schwanz anmalen kann. So, nun noch ein gelbes Käppchen, siehst du, der ist fertig.«
Kaum hatte er ausgesprochen, so öffnete Fiete die Hand, und wie der Wind war der Vogel aus dem Fenster und hinüber zum alten Platz. Jetzt begannen auch Fritz und Heine, sich an dem Werk zu beteiligen, und weil sie es langweilig fanden, nur Kanarienvögel zu fabrizieren, und weil sich die Farbe so hübsch aus den Tuben drücken ließ, beschmierten sie die ganze Palette und malten den Sperlingen rote Flügel und grüne Schwänze und weiße Müllermützchen. Und einer wurde sogar ganz himmelblau. Die Finger und Jacken bekamen bei dem Geschäft auch allerlei bunte Orden ab, aber dadurch ließen sich die fleißigen Künstler nicht stören. Mancher Spatz entwischte auch, wenn er erst auf einer Seite etwas bekommen hatte, und das sah dann ganz besonders verwunderlich aus. Im ganzen Dorf flogen etwa ein Dutzend in bunten Narrenjacken in die Welt hinaus.
»So«,
rief Ete Bayer, als sie mit dieser neuen Dummheit fertig waren.
»Und nun müssen wir sehen, was Mutter Kron wohl sagt.«
Und damit lief er hinaus aus der Stube, die anderen hinterher, und Kasten und Pinsel blieben hübsch beschmutzt liegen. Mutter Kron war inzwischen aus dem Walde heimgekehrt, wo sie sich ein Gericht Steinpilze für ihren abendlichen Tisch zusammengesucht hatte. Ohne an etwas Schlimmes zu denken, kam sie über den Kirchenplatz. Da flog ein Vogel dicht an ihr vorüber und setzte sich auf einen Ast vor Pastors Fliederstrauch. Und der Vogel, der war ganz gelb.
Sieh, dachte die Alte, da ist der Frau Schulmeister ihr Kanarienvogel davon geflogen, und sie ist in der Stadt und kann ihn sich nicht wiederfangen. Och, und meine alten Beine sind nicht mehr flink genug für so leichtes Volk.
Ja, da sah sie sich nach Hilfe um. Aber von den Buben, die sonst immer den Kirchenplatz unsicher machten, war nichts zu erblicken. Da ging Mutter Kron zu Kaufmann Hansen und bat die Frau Hansen, die noch jung und behende war, ob sie nicht Frau Schulmeisters Kanarienvogel greifen wollte, der säße im Pastorgarten. »Natürlich gern«, sagte Frau Hansen, und Herr Hansen vertraute dem Lehrling den Laden an und machte sich auch mit auf die Jagd. Sie sahen den gelben Vogel auch noch auf dem Platz herumfliegen, aber er war so behende, dass sie ihn nicht greifen konnten. Und Frau Hansen wunderte sich, dass ein Tierchen, welches sein Leben lang im Bauer gesessen hatte, so flink fliegen konnte. Mit einem Male bekam der Gelbe Gesellschaft von einem Himmelblauen, der flog hinter ihm her und begrüßte ihn mit Geschrei. Und Mutter Kron rief,
»Hab ich doch je solche Vögel gesehen? Was ist denn das für ein Bruder? Sieh mal, Hansen, nun sitzt er auf meinem Gartenzaun und plustert sich. Unter den Flügeln scheint er mir grau zu sein und oben ganz himmelblau. So ein komisches Tier. Wart, ich will mal mein Fenster aufmachen und Futter ausstreuen, ob sie nicht herankommen sollen.«
Und damit lief sie, so schnell es die alten Beine erlaubten, in das Haus. Aber wie sie in ihr Stübchen kam, blieb sie erschrocken an der Türe stehen und sagte wieder,
»Was ist denn das?«
Da sah es aus wie Sodom und Gomorra, und sie hielt doch immer alles so sauber und ordentlich. Von ihrem Bett war die Federdecke halb heruntergerissen, die Zipfel schleiften auf dem Fußboden, der eine Holzstuhl lag neben dem Bett und streckte seine Beine anklagend gen Himmel, der andere stand schief in der Ecke. Ihr Wolltuch, das sie an kalten Tagen über die Schultern hing, lag am Boden, und überall, wo sie hinsah, waren Körner verstreut, als hätte jemand in dem Kämmerchen gedroschen. Auf dem Fensterbrett aber saß ein Spatz, plusterte das Gefieder und piepte kläglich. Mutter Kron kannte den Gast, er hatte nur einen halben Schwanz, die andere Hälfte hatte ihm die Pfarrkatze einmal ausgerissen.
»Was bedeutet denn dies hier, Mätzchen?«
fragte sie den grauen Gesellen. Der stieß wieder klägliche Pieptöne aus, aber Mutter Kron verstand leider seinen Bericht nicht. Und so öffnete sie ihm das Fenster und ließ ihn hinaus in die Freiheit. Dabei fiel es ihr wieder ein, dass sie doch die wunderlichen Tiere draußen locken wollte. Sie verschob das Ordnen ihrer Stube auf eine spätere Zeit, sammelte von den reichlich verstreuten Körnern und begann zu locken, wie sie es gewohnt war.
»Komm, komm, ta-ta-ta, tü-tü-tü!«
»Na, aber das hatte sie wirklich nicht erwartet. Da kam der Gelbe und der Himmelblaue herangeflattert, als müsste das so sein. Sie schrien und sie pickten.« Und ehe Mutter Kron sich noch recht besonnen hatte, bekam sie Gesellschaft von der seltsamsten Art, grüne und rote und ganz bunt gefärbte Gesellen mit gelben Schwänzen und grünen Flügeln und weißen Mützchen. Und einer, der war ganz schneeweiß, nur auf dem Kopf hatte er ein rotes Käppchen. Das alles huschte heran, vermischt mit richtigen Spatzen, und es zwitscherte und schnabulierte um sie herum, als müsste das nur so sein. Und Mutter Kron schlug die Hände zusammen und rief aus dem Fenster,
»Nee, Hansen, kommen Sie doch mal rein mit Ihrer Frau. So hab ich das nie für möglich gehalten. Was ist dies, Mann? Was ist dies?«
und Herr Hansen machte ein würdiges Gesicht und legte es in bedenkliche Falten und sagte,
»Sie müssen einem Vogelhändler entflogen sein. Es sind sicher ausländische Vögel.«
Und seine Frau, die kam auch und sah auch und stimmte ihm bei.
»Ja, wenn Sie nicht schon gefangen gewesen wären, würden Sie nicht so zutraulich sein. Sehen Sie mal, Mutter Kron, jetzt ist der Blau sogar in die Stube gehüpft. Hm, das wird ein böser Schaden für den Mann sein, dem Sie entwischt sind.«
»Wir müssen sehen, dass wir sie ihm wieder einfangen«, erklärte Mutter Kron.
Und nun machte Herr Hansen das Fenster zu, und drinnen begann wieder die Jagd auf drei hereingeflogene Vögel, den blauen, den gelben und den weißen mit dem roten Käppchen. Aber die Tiere waren von all dem, was ihnen an diesem Nachmittag begegnet, so erregt, dass sie sich nicht von Mutter Kron fassen lassen wollten, obgleich sie ihr sonst auf Schulter und Hand flogen. Der Himmelblaue flatterte unter Schreien und Piepsen in die Waschschale, schlug jämmerlich mit den Flügeln und konnte nicht wieder heraus. Herr Hansen fasste zu und verkündete,
»Den einen hab ich schon, aber wohin damit?«
»Hier ist mein Pilzkorb«, rief die Alte,
schüttete ihr Abendgericht auf den Tisch, nahm das Wolltuch, um es über den Korb zu decken, und sagte,
»So, Hansen, da setz ihn mal rein.«
»Pfui«,
sagte Herr Hansen und besah seine Hand.
»Wie sehe ich denn aus? Sieh mal, Lene.«
Er hielt seiner Frau die Finger hin und meinte,
»Ist das Farbe oder ist das keine? Ich glaube, das Ding hat abgefärbt.«
»Wie kann ein Vogel abfärben, Hansen?« fragte Mutter Kron.
Doch als sie sich nun den Gefangenen betrachtete, da sah er gar nicht mehr so schön blau aus, sondern eigentlich, ja, es war traurig zu sagen, eigentlich wie ein nasser, schmieriger Spatz. Die drei standen und sahen sich an, und der Spatz hüpfte wieder aus dem Korb heraus, putzte und sträubte seine Gefieder, und als ihm keiner mehr zu nahe kam, sondern ihn alle nur verdutzt anschauten, fing er nach echter, dreister Spatzenart sofort wieder an zu futtern.
»Wenn ich dies begreife«, sagte Herr Hansen, »sollten die anderen Dinge auch am Ende nur gefärbte Ware sein? Lene, hilf mal, gib mal das Tuch, der Gelbe pickt gerade so emsig.«
Richtig, da hatte er ihm das Tuch übergeworfen, fasste darunter, hatte den kleinen Kerl in der Hand und rief,
»Nun kann ich ihm nicht helfen, er muß auch baden.«
Sorgsam nahm Mutter Kron ein Läppchen, tauchte es in Wasser und streifte dem Vogel über den Kopf. Da hatte sie gelbe Farbe am Tuch, und auf dem Vogelköpfchen kam ein richtiges schwarzes Spatzenkäppchen zum Vorschein. Sie sah Frau Hansen an, und Frau Hansen sah ihren Mann an, und der schaute tiefsinnig auf seine Gefangenen, und dann sagte Mutter Kron plötzlich,
»Das hat ganz gewiss niemand getan wie Fete Eggers und Ete Bayer und die Bande. Und darum hat es wohl auch hier in meinem Zimmer so böse ausgesehen. Aber Farben sind doch nicht hier bei mir.«
»Ach, da sind sie ja«, rief Frau Hansen. »Da gucken sie uns ja in das Fenster.«
Und richtig. Draußen vor den Scheiben wurden vier Bubengesichter sichtbar, die schauten neugierig und listig in das Kämmerchen. Und jetzt verzogen sich ihre Münder zu einem vergnügten Grin, denn sie hatten den Gelben in Hansens Hand bemerkt, und nun lachten sie aus Leibeskräften, wie nur solche Jungs lachen können, denen eine rechte Dummheit gelungen ist.
»Ist das nicht ein feiner Kanarienvogel?« schrie Fiete. »Hansen, wollen Sie nicht einen Handel mit ausländischen Vögeln anfangen? Hier auf dem Kirchenplatz gibt's eine Menge der seltensten Sorten.«
»Ich werd gleich mit was anderem handeln«, rief der Kaufmann, »nämlich mit ungebrannter Asche«,
griff nach Mutter Krons Krückstock und lief aus der Tür. Doch da sausten die vier schon davon, und er hatte das Nachsehen. Die Spatzen sollten sich jedoch nicht lange ihres Schmuckes erfreuen. Am Nachmittag ging ein Sturzregen nieder, und als sie nach ihrer Gewohnheit sich hinterher mit frohem Geschrei in den Pfützen badeten, da verschwanden die bunten Farben, und sie wurden wieder, was sie vorher gewesen, ganz gewöhnliche, graubraune Dorfjungen. Und das sind sie von da an auch geblieben. Für das vierblättrige Kleeblatt aber hatte die Sache noch ein sehr unangenehmes Nachspiel. Als der Maler heimkam und sah, wie seine Sachen verschmutzt und die Farben verdorben waren, schwur er den Missetätern Rache. Er brauchte nicht lange zu forschen, wer das gewesen, denn noch am selben Abend erzählte sich ganz Hohnsprenz die Geschichte von den ausländischen Vögeln und woher die gekommen. Am anderen Morgen aber, als die Sünder in die Schule kamen, wartete der Maler auf sie vor der Klassentür, nahm jeden freundlich in Empfang und gab ihnen eine Lehre, dass sie sich künftig nicht wieder an seinem Eigentum vergriffen. Sie durften auch nicht wieder mitlaufen, wenn er hinausging mit Staffelei und Farbkasten, er wollte nichts mehr von ihnen wissen. Und Mutter Kron, die sonst so manchen Riss in Hose und Jacke gestopft hatte, sagte jetzt ganz kurz:
»Danke, sucht euch jemand anders, der euch eure Dummheiten wieder gut macht. Ich hab fürs Erste genug von euch.«
Das war bitter, und für eine kurze Zeit sind sie etwas braver gewesen. Jetzt sind sie schon alle große Kerle, und Fiete Eggers, der so schön Spatzen malen konnte, malt nun Häuser und Zäune an, denn ihm hat die Pinselei damals so gut gefallen, dass er auch ein Maler geworden ist. Und kann man nicht Bildermaler werden, so ist ein tüchtiger Anstreicher auch nicht zu verachten. Das war die Geschichte von den verhexten Spatzen. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da, damit mein Hörbuch auch anderen Leuten angezeigt wird. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut.